Ich möchte gerne über ein doch sehr bekanntes Gleichnis sprechen aus dem Lukas-Evangelium. Mir geht es manchmal so, wenn ich so mich mit den Gleichnissen beschäftige, denke ich, das kenne ich doch schon. Tausendmal gehört, tausendmal gelesen, ich weiß, um was es geht. Aber ich glaube, Gleichnisse sind ein bisschen tricky. Da steckt meistens ein bisschen mehr dahinter. Man könnte so ein Gleichnis mit einer Nuss vergleichen. Um an den Kern, um an das Wahre dran zu kommen, muss man sich ein bisschen bemühen. Muss man ein bisschen Kraft anlegen. Man muss da ein bisschen mehr hineintauchen. Man muss die Nuss knacken, um an das zu kommen, was man auch essen kann. Und ich glaube, Gleichnisse sind wie eine Nuss. Man erblickt nicht auf den ersten Schlag, um was es da geht. Oder wenn man denkt, ich habe alles verstanden, dann glaube ich, hat man nichts verstanden. Bei den Gleichnissen ist es, glaube ich, so, dass man meistens ein bisschen um die Ecke schauen muss. Und wenn man so ein bisschen um die Ecke schaut, kann man vielleicht doch ein bisschen mehr entdecken, was in dem Gleichnis steckt. Und dieses Gleichnis steht in Lukas 15, ab Verse 11 bis 32. Ein uns sehr bekanntes Gleichnis. Meistens wird dieses Gleichnis so genannt, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich glaube, es kommt dem nicht gerecht. Denn es ist nicht unbedingt das Gleichnis vom verlorenen Sohn, sondern wir können wirklich die Überschrift setzen, wie Jesus es sagt, ein Vater hatte zwei Söhne. Also es geht in dem Gleichnis um einen Vater und um zwei Söhne. Interessant ist, wenn wir nicht nur das Gleichnis uns anschauen, sondern ein bisschen davor schauen, was da eigentlich passiert. Lukas ist raffiniert, uns viele Details mitzugeben. Er ist ein Analytiker, er forscht ganz genau, er schaut ganz genau, was er aufschreibt, was er sagen möchte. Und er benennt die Zuhörer. Jesus erzählt dieses Gleichnis bestimmten Zuhörern und Lukas betrachtet das als enorm wichtig, die Zuhörer zu nennen, die vor Jesus sitzen und dieses Gleichnis hören. Und Lukas sagt, es kamen zu Jesus, um dieses Gleichnis oder diese Gleichnisse zu hören, erstens Zöllner und Prostituierte. Also eine Gruppe, die da sitzt und zuhört, sind Zöllner und Prostituierte. Wer waren denn diese Menschen? Zöllner waren Menschen, die ihr eigenes Volk verraten haben. Die haben den Rücken ihrem eigenen Volk gekehrt. Die haben gesagt, diese Traditionen, diese jüdische Lehre, diese ganzen Gebote wollen wir nicht. Mist. Die sind einen ganz anderen Weg gegangen. Die haben gesagt, wir möchten damit eigentlich, mit den ganzen jüdischen Traditionen und so weiter, wollen wir nichts zu tun haben. Und für die Menschen, für die jüdischen Menschen waren das Verräter. Die haben ihr eigenes Volk verraten. Und die andere Gruppe, die zugehört hat, das waren die Pharisäer und Schriftgelehrten. So mit dem Pesach, kennt ihr, ja? Diese Löckchen, jüdischen Löckchen. Das waren die Schriftgelehrten und Pharisäer. Die rechtschaffenen Menschen. So richtig im Gebot drin. Die alles erfüllen, richtig genau, bis ins kleinste Detail erfüllen die das ganze Gebot, die ganze Schrift, die jüdischen Traditionen. Und diese beiden Gruppen sitzen da. Ich kann mir sehr gut vorstellen, getrennt auseinander, keine Vermischung, denn die wollten mit denen überhaupt keine Berührungspunkte haben. Die saßen getrennt und hören Jesus zu, wie er dieses Gleichnis erzählt. Und ich glaube, wir können dieses Gleichnis ein Stück weit öffnen. Es bezieht sich nicht nur auf diese beiden Gruppen von Menschen, die Ersten, die die Freiheit lieben, die sich nicht anpassen lassen, die sich nicht in eine Form pressen lassen, sondern sagen, ich möchte gehen, ich möchte die Freiheit haben. Und die anderen, die sagen, nein, 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 halt, wir müssen doch die ganzen Gebote einhalten, wir müssen penibel das alles ausführen. Und ich glaube, dass dieses Gleichnis sich öffnet, dass wir diese beiden Gruppen von Menschen in unserer Gesellschaft finden. Das ist mehr oder weniger wir sind, die so unterwegs sind. Naja, man kennt das vielleicht so ein bisschen. Der jüngere Sohn in der Familie, so einer, der ausbricht. Der sagt, ich möchte nicht unbedingt hier in der Gegend wohnen, ich möchte eher weiter weg. Und er so ein bisschen, der rebellisch ist, der sagt, ich möchte die Freiheit, ich möchte das Leben genießen, ich möchte etwas erleben, ich möchte nicht diese ganzen Strukturen und so weiter, ich möchte nicht die ganzen Regeln. Und so der Jüngere, der so ein Stück weit ausbricht, mit der Hoffnung, naja, Glück und Erfüllung in seinem Leben zu finden. Dann gibt es vielleicht Menschen in unserer Gesellschaft oder unter uns, die sagen, naja, wir müssen doch die ganzen Normen einhalten. Wir müssen doch die ganzen Strukturen, die ganzen Regeln und das alles müssen wir doch einhalten. Wir können nicht einfach so. Und die sind sehr ordentlich, mit Krawatte, sind sehr schön angezogen, auch in ihrer Sprache drücken die sich anders aus. Und ich glaube, auch diese Menschen finden wir in unserer Gesellschaft. Und das ist ihre Strategie, an Erfüllung und Glück im Leben irgendwie zu kommen. Man könnte das vielleicht so ein bisschen auf den Nenner bringen. Es gibt Menschen in unserer Gesellschaft, die auf dem Weg sind, Glück und Erfüllung zu bekommen, indem sie eine Freiheit lieben wollen. Und vielleicht gibt es Menschen in unserer Gesellschaft, die Glück und Erfüllung finden wollen, indem sie alles so einhalten, wie man das von ihnen fordert, wie man das von ihnen verlangt. Darum geht es in diesem Gleichnis. Und dieser jüngere Sohn, dann kommt irgendwann mal zu seinem Vater und sagt, Papa, gib mir das Erbe. Gib mir das Erbe, was mir zusteht. Und sein Vater gibt ihm das Erbe und er haut ab. Allein schon das, was er da sagt, allein schon was er macht in dieser patriarchalischen Kultur, orientalischen Kultur, hätte er einen Tritt bekommen von seinem Papa. Gesagt, das darfst du nicht machen. Wie kannst du sowas sagen? Wie kannst du darum bitten? Weißt du, was du sagst, wenn du jetzt schon dein Erbe haben möchtest? Das kommt gleich, dass du mich tot sehen möchtest. Und solche hat man aus dem Haus geschmissen. Zu solchen hat man gesagt, du bist nicht mehr unser Sohn. Wenn du dich so verhältst, wenn du so eine Respektlosigkeit zeigst, dann hast du in seinem Haus nichts zu suchen. Raus. Aber der Vater reagiert ganz anders. Er sagt, ja, gut, ich teile das Erbe auf. Du bekommst deinen Teil. Und dahinter steckt eine Menge. Es ist nicht einfach so, dass der Vater jetzt auf die Bank geht oder seinen Strumpf rausholt und sagt, ja, das ist ein bisschen das Geld da. Gebe ich dir jetzt, kannst gehen. Das Vermögen, der Besitz, war meistens in den Ländereien. Landbesitz, das bedeutet, der Vater musste Land verkaufen. Er musste Besitztümer verkaufen, um das Erbe aufteilen zu können. Und Land zu haben, zu der Zeit, das war eine Sicherheit zu haben. Und das war gleichzeitig auch ein Status zu haben. Der Vater geht diesen Weg, erniedrigt sich in dem Fall und teilt das Erbe aus. Der jüngere Sohn geht in ein fernes Land, genießt sein Leben in Freiheit, bis er irgendwann mal in eine Sackgasse kommt. Und es überhaupt nicht mehr weitergeht. Und es geht auf einmal nicht mehr um die Freiheit, sondern um das nackte Überleben. Er erinnert sich, bei meinem Vater, die Arbeiter, die haben alle genug zu essen. Ich möchte doch zu meinem Vater zurück und ihn darum bitten, wenigstens, dass er mich als einen Arbeiter einstellt. Und er übt seine Rede ein, so bevor er zu seinem Vater geht, sagt, Papa, das möchte ich ihm sagen, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Setze mich als deinen Arbeiter ein. Ich bin schuldig geworden vor dir und vor Gott. Also mit seiner Rede läuft er auf dem Weg nach Hause und sein Vater erblickt ihn von Weitem, rennt auf ihn zu. Es war unerhört für einen Mann in dieser Zeit zu rennen. Frauen konnten rennen, Kinder, aber nicht Männer, nicht Väter. Und er rennt und springt seinem Sohn um den Hals und fängt ihn an zu küssen. Bevor der Sohn überhaupt seine einstudierte Rede irgendwie seinem Papa sagen kann. Und wie es aussieht, ist er gar nicht dazu gekommen, seine Rede irgendwie seinem Vater sagen zu können. Und der Vater sagt zu seinen Dienern, schnell, schnell, holt das schönste Gewand aus dem Haus, zieht ihm den Ring an, Schuhe und schlachtet das Mastkalb. Wir wollen feiern. Was bedeutet dieser Akt, den der Vater macht? Er setzt ihn als ein vollwertiges Mitglied wieder in die Familie ein. Und indem er ihn den Ring anzieht, macht er ihn wieder zu einem vollwertigen Erbe. Er darf nochmal erben. Und der jüngere Sohn geht ins Haus und die feiern eine Riesenparty, wahrscheinlich das ganze Dorf eingeladen. Ihm geht's gut. Und eigentlich könnte das Gleichnis hier aufhören, oder? Dem jüngeren Sohn geht es gut. Er war weg, er war verloren. Und wie der Vater auch sagt, mein Sohn, mein jüngerer Sohn war verloren, jetzt ist er wieder gefunden. Er war tot, jetzt ist er wieder lebendig. Und eigentlich könnte das Gleichnis hier aufhören. Ein Happy End. Aber Jesus hört hier nicht auf zu erzählen. Er erzählt weiter. Und das ist für uns ein Indiz, dass es eigentlich gar nicht so sehr um diesen jüngeren Sohn geht. Sondern die Kernbotschaft liegt irgendwie woanders. Und der ältere Sohn kommt gerade vom Feld, hat gearbeitet, geschuftet, harte Arbeit, langen Tag gehabt und läuft nach Hause und hört Tanzmusik. Tanzmusik und Gesang im Haus des Vaters. Was mag wohl in ihm vorgegangen sein? Diese Musik, diese Tanzmusik, dieser Gesang war ihm wohl bekannt. Das hat man eigentlich nur dann gehabt, wenn etwas Großes zu feiern gab. Und er läuft und denkt sich, gibt's das? Musik? Gesang? Wieso weiß ich von diesem Fest denn gar nichts? Wieso hat mir keiner davon etwas überhaupt erzählt? Wollten die von mir etwas verheimlichen? Wieso haben die mir nichts gesagt? Wieso hat mich keiner vom Feld geholt, damit ich mitfeiern kann? Ist es nicht wichtig, dass ich bei diesem Fest mit dabei bin? Und er holt einen Diener zu sich und sagt, hör mal, sag mir mal, was da abgeht. Was passiert denn da? Dann sagt er, dein Bruder, dein jüngerer Bruder ist nach Hause gekommen und dein Vater freut sich so sehr, dass er das Mastkalb schlachten hat. Und wir feiern ein großes Fest. Okay? Gut. Und er läuft. Er läuft vor das Haus des Vaters und er geht nicht rein. Er geht nicht zu diesem Fest hinein. Der Vater muss raus. Der Vater muss die Festgesellschaft verlassen um zu seinem älteren Sohn hinzugehen und zu ihm zu sagen, komm, komm doch auch mit hinein. Er spricht eine Einladung aus. Komm doch auch mit hinein ins Fest. Dein jüngerer Sohn, er war tot, jetzt ist er wieder lebendig. Er war verloren und jetzt ist er wieder gefunden. Es ist ein Grund zum Feiern. Komm doch. Der ältere Bruder sagt, nein, ich gehe da nicht hinein. Denn was da geschieht, ist unglaublich ungerecht. Vater, habe ich nicht die ganze Zeit gearbeitet? War ich nicht treu? Habe ich dir nicht gedient? Ich habe alles immer so gemacht, wie du es dir gewünscht hast. Und nie, nie hast du mir ein Fest gegeben. Nicht mal ein kleines Zieglein hast du mir gegeben, damit ich es essen und mit meinen Freunden feiern kann. Nie. Das ist ungerecht. Er hat es nicht verdient. Er hat es nicht verdient, einfach so wieder in die Familie aufgenommen zu werden. Nachdem er das ganze Erbe verhurt hat, setzt du ihn wieder einfach so in die Familie hinein? Nein, das kannst du nicht machen. Er hat es nicht verdient. Das ist nicht gerecht, dass er wieder als ein vollwertiges Mitglied hineinkommt. Und weißt du, was noch ungerecht ist? Ich möchte für ihn nicht den Preis bezahlen. Ich werde für ihn nicht den Preis bezahlen wollen. Denn mir ist vollkommen bewusst, wenn er jetzt wieder ein vollwertiges Mitglied der Familie ist und wieder erben wird, dann wird mein Teil kleiner. Denn ich muss jetzt für seinen Mist aufkommen. Ich muss den Preis dafür bezahlen. Und das wollte er nicht. Der ältere Bruder ist nicht zum Fest hineingegangen. Wenn man die Geschichte so betrachtet oder dieses Gleichnis so betrachtet, dann sind die beiden, der Jüngere und der Ältere, sich sehr, sehr ähnlich. Die Herzenshaltung bei beiden ist gleich. Denn beiden ging es nicht um den Vater. Beiden ging es nicht um die Liebe des Vaters, sondern um die Güter, um die Besitztümer des Vaters. Der kommt respektlos zum Vater und sagt, her mit dem Erbe, ich hau ab. Und der andere bleibt beim Vater und schuftet und arbeitet, ackert sich ab. Und am Ende sagt er seinem Vater, ich habe es mir verdient. Ich habe mir das alles verdient. Ihm ging es genauso um die Güter und Besitztümer des Vaters. Beiden ging es nicht um die Liebe des Vaters. Beide waren nur darauf aus, irgendwie an die Güter, an die Segnungen des Vaters zu kommen. Jeder hat für sich eine andere Strategie gewählt. Aber beide waren entfremdet vom Herz des Vaters. Woran merke ich denn, dass ich der ältere Bruder bin? Woran merke ich denn, dass es mir nicht um den Vater geht, nicht um das Herz des Vaters, nicht um die Liebe des Vaters, sondern um die Güter, um die Besitztümer, um die Segnungen des Vaters? Ich kenne das sehr gut aus meinem Leben. Ich kann mich in beiden Rollen irgendwo wiederfinden. Wenn ich so mein Gebetsleben betrachte oder betrachtet habe und zu Gott gekommen bin im stundenlangen Gebet und gefleht habe und gesagt habe, Gott, segne doch meinen Dienst. Gott, segne doch die Gespräche mit den Menschen. Gott, segne doch die Gemeindegründung. Und habe festgestellt, dass ich eigentlich zu Gott komme, nicht weil ich ein Interesse an Gott habe, nicht weil mir seine Liebe und sein Herz wichtig ist, sondern dass er segnet, dass er was macht, damit ich einen gewissen Erfolg habe, damit etwas dabei rauskommt, wenn ich die Dinge angefangen habe. Und dann habe ich mich immer wieder gefragt, na, wem diene ich denn eigentlich? Gott oder mir selbst, wenn ich mich dafür ausgabe, mit den Obdachlosen, stundenlang mit den Menschen unterwegs, tagelang, habe ich das wirklich für Gott gemacht? Oder habe ich eher so ein Stück weit unbewusst gedacht, wenn ich das jetzt so lebe, wenn ich Gott treu bin, wenn ich im Dienst alles so ausführe, so vorbildlich, so rechtschaffen, dann wird mich doch Gott segnen. Dann werde ich doch das bekommen, worum ich bitte. Dann wird mir doch das alles irgendwie zufallen können. Ich bin ja vor ihm da und verlange ja. Und ich habe für mich eine sehr hohe moralische Latte gesetzt. Ich habe gesagt, wenn ich so unterwegs bin, wenn ich so gut wie möglich sündenfrei unterwegs bin und all diese christlichen Normen einhalte, dann wird sich Gott ja von mir nicht wegdrehen können. Dann kann er doch gar nicht anders, als mich zu segnen, als seinen Segen auf mich auszuschütten. Naja, und wenn ich das eine Zeit lang geschafft habe, so moralisch korrekt angepasst unterwegs zu sein, die christlichen ethischen Normen alle einzuhalten, bin ich gewachsen. Bin ich größer geworden. Dann habe ich so ein bisschen nach unten geguckt. Was machen denn die da, die jüngeren Brüder, alles falsch? Wo muss ich da ein bisschen Korrektur nachlegen? Muss ich den einen oder den anderen ein bisschen vielleicht ermahnen? Naja, natürlich christlich liebevoll. Aber aus einer Position, wo ich mich ein Stück weit rechtschaffen gefühlt habe. Wo ich mich ein Stück weit besser gefühlt habe. Eine gewisse Kategorie aufgestellt habe. Und das sind die, die nicht so leben, wie man leben muss. Und das sind die, die so leben, wie man leben muss. Ein Stück weit Hartherzigkeit ist in mich hineingekommen. Und dann kam irgendwann mal der Absturz. Ich konnte die Norm nicht halten, die ganze Zeit. Auf einmal ein Absturz in die Sünde. Schmerz. Wie konnte ich? Anklage, Selbstanklage, Verdammung, wie konnte ich das denn machen? Wie habe ich es wieder nicht geschafft, diese Norm einzuhalten? Wie konnte ich denn wieder hinfallen? Natürlich habe ich zu Gott gerufen, habe gesagt, vergib mir Gott. Aber selbst, aus dem Schlamassel habe ich mich selbst rausgeholt. Indem ich dann gesagt habe, jetzt muss ich wieder beten. Jetzt muss ich ein bisschen mehr beten, jetzt muss ich ein bisschen mehr Bibel lesen, jetzt muss ich irgendwie das gut machen. Ich muss mich auf den Weg machen, um das irgendwie glatt zu bügeln. Denn wenn ich diese Norm nicht einhalte, dann kann mich Gott nicht segnen. Dann stehen mir seine Segnungen nicht zu. Wenn ich gehorsam bin, dann kann Gott mich segnen. Aber wenn ich ungehorsam bin, wenn ich untreu bin, dann kann er mich nicht segnen. Ich muss mich bemühen. Ich muss mich bemühen, um seinen Segen zu bekommen. Und indem ich das mache, bin ich der ältere Bruder. indem ich mich von Gott entferne. Mir geht es dann nicht mehr um Gott. Das Dramatische an dem Ganzen ist, dass der ältere Bruder seinen Zustand nicht erkennt. Der Jüngere hat seinen Zustand erkannt. Ihm wurde deutlich, in welcher Lage er sich befindet. Der Ältere nicht. Hätte jemand zu mir in dieser Zeit gesagt, hör mal, mit deiner Beziehung zu Gott stimmt etwas nicht. Ich gesagt, was? Was sagst du da? Mit der Beziehung zu Gott stimmt etwas nicht? Siehst du mein Leben nicht? Ich bete stundenlang, ich faste, ich fahre ins Kloster, ich mache so viel. Und du sagst, es stimmt etwas nicht. Ich war blind für meinen Zustand. Und was mir da geholfen hat, einen Blick dafür zu bekommen, sind Menschen, meine geistlichen Väter, die nicht wie der ältere Bruder unterwegs sind. Menschen, denen es wirklich um die Liebe Gottes geht. Menschen, die die Schönheit Gottes vor ihren Augen haben. Menschen, denen die Liebe Gottes wichtig ist. Die nicht irgendwie auf Leistung unterwegs sind, Gott zu kaufen, sondern ein Interesse an Gott selbst haben. Und diese Menschen, in vielen langen Gesprächen, wurden mir so langsam die Augen aufgemacht, in welcher Rolle ich denn unterwegs bin. Und ich habe vor Gott für meine guten Taten Buße getan. Ich möchte nicht sagen, dass ich ganz aus der Rolle raus bin. Vielleicht ein Stück. Und mein Wunsch ist es, mich zu Gott, dem Vater, näher und näher zu bewegen. Aber wenn wir dieses Gleichnis in dem ganzen Kontext uns anschauen, dann folgen vor diesem Gleichnis zwei andere Gleichnisse. Einmal das Gleichnis mit dem verlorenen Schaf. Und das zweite Gleichnis mit der verlorenen Münze. Und das Spannende ist, dass in beiden Gleichnissen es jemanden gibt, der sucht. Bei dem ersten Gleichnis mit dem verlorenen Schaf macht sich der Hirte auf den Weg, sucht dieses Schaf und findet. Beim zweiten Gleichnis mit dieser Münze sucht die Frau alles ab und findet auch die Münze. Und jetzt dieses dritte Gleichnis. Vater und diese zwei Söhne, da gibt es keinen, der irgendwie sich auf den Weg macht und sucht, um das Verlorene zu finden. Und Jesus hat nicht vergessen, da etwas zu erwähnen, dass es jemanden geben sollte, der sucht, sondern Jesus ist ein Meister der Erzählungen. Er weiß ganz genau, was er sagt. Und eigentlich, es ist der ältere Bruder, der sich auf den Weg machen sollte. Der sich auf den Weg machen sollte und sagen, ja Papa, mein jüngerer Bruder ist verloren. Ich mache mich auf den Weg und werde ihn suchen. Ich werde ihn auf meine Kosten suchen. Ich werde dafür den Preis bezahlen, dass er wieder wohlbehalten ins Haus kommt. Dass sein Leben gerettet wird. Und diesen Bruder gibt es hier nicht, in diesem Gleichnis. Aber wir können ein Stück weiter denken. Jesus sitzt da in dieser Gruppe, oder bei diesen Gruppen, und erzählt dieses Gleichnis. Und in diesem Gleichnis gibt es einen dritten Bruder. Und dieser dritte Bruder macht sich auf den Weg. Macht sich auf den Weg, um das Verlorene zu finden. Und dieser dritte Bruder macht sich nicht nur auf den Weg von einem Haus in ein fernes Land, nicht nur diese Strecke legt er zurück, sondern dieser dritte Bruder legt eine Strecke vom Himmel bis zu uns auf die Erde zurück. Und das ist Jesus. Jesus ist dieser dritte Bruder, der sich auf den Weg macht, um das Verlorene zu finden. Und wenn uns das bewusst wird, wenn uns das klar wird, was für eine Wegstrecke Jesus da zurücklegt und was für einen Preis er bezahlt. Er bezahlt den Preis für uns mit seinem ganzen Leben. Er stirbt für uns, damit wir ins Haus kommen dürfen. Und er spricht die Einladung aus für den Jüngeren, aber genauso auch für den Älteren. Und ich glaube, wenn das uns mehr und mehr bewusst wird, was er für uns getan hat, was für einen Preis er für uns bezahlt hat, wie könnten wir denn dann anders als seine Liebe zu suchen? Als Gott zu suchen und nicht seine Segnungen, seine Güter, seine Besitztümer. Wenn wir erfahren, was für eine Liebe er uns gezeigt hat und das wirklich in uns sich verankert, dann können wir doch nicht anders, oder? Dann können wir doch nicht anders, als nur den Vater zu suchen, als nur den Vater zu wollen und nicht seine Besitztümer. Und wir haben dieses Gleichnis vor einiger Zeit auch bei uns im Hauskreis besprochen. Und es war eine junge Frau mit dabei, die nicht gläubig ist, und wir haben dieses Gleichnis so mit hineingenommen. Und da hat sie gesagt, sie ist nicht gläubig. Dann hat sie gesagt, wenn ich weiß, dass da jemand dasteht mit offenen Armen und auf mich wartet, wie kann ich denn dann noch weglaufen? Wie? Und das ist die Kernbotschaft dieses Gleichnisses. Vater, ich danke dir, dass du ein so großer Gott bist. Und ich danke dir, dass du nicht ein Gott bist, der von uns Leistung verlangt. Dass du nicht ein Gott bist, der von uns erwartet, dass wir moralisch angepasst leben. Sondern, Vater, dir geht es darum, dass wir auf dich blicken. Dass wir deine Schönheit erkennen, dass wir deine Liebe erfahren, Herr. Und dass das uns antreibt, Herr. Ich bitte dich, dass du uns vergibst, Herr, dass du mir vergibst. Da, wo ich als der ältere Bruder unterwegs bin und versuche, dich irgendwie zu kaufen. Versuche, dich irgendwie zu bestechen mit meinen guten Taten, mit meinen vielen Gebetszeiten. Und vergib mir vor allem, Herr, dass ich als älterer Bruder nicht den richtigen Umgang habe mit Menschen, Herr. Bitte dich, dass du uns da die Augen öffnest, Herr, zu sehen, wer du bist und zu sehen, Jesus, was du für uns getan hast, dass wir das erkennen. Dass wir es erkennen und in uns eine Hoffnung, eine Freude wächst, Herr, mit dir zu sein. Weg von diesem Druck, dass das Gebet zu einer Last wird, Herr. Dass der Dienst zu einer Last wird, Herr. Weil wir nicht aus deiner Liebe das machen, Herr, sondern weil wir uns da etwas erarbeiten wollen. Hilf uns, deine Gnade zu erkennen, Herr. Zu erkennen, dass es in deinem Haus, Herr, nicht nur genug zu essen gibt, sondern dass es auch eine saftige Portion Gnade gibt, Herr. Und wir dürfen in dieser Gnade sein, Herr. Wir dürfen in dieser Gnade leben, in dieser Freiheit, Herr, in dir haben. Und dafür danke ich dir, dass du so ein großartiger Gott bist, dass du die Freude und den Frieden in unser Herz hineingibst, Herr, und wir das Glück alleine nur in dir haben, Herr. Ich danke dir für deine Liebe. Amen.